Ich möchte heute gerne aus dem Lukas-Evangelium einen Text lesen, und zwar aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Kapitel, die Verse 15 bis 24. Lukas 14, 15 bis 24. Es ist ein Gleichnis. Als aber einer von denen, die mit zu Tische lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, also zu Jesus: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er, also Jesus, sprach zu ihm, jetzt kommt das Gleichnis: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Ihr Lieben, das ist ein Gleichnis, das uns allen bekannt ist. Ein Gleichnis, das zumindest zwei Bedeutungsebenen hat, die wichtig sind, dass wir sie sehen, aber auch und auch unterscheiden. Zunächst einmal, dieses Gleichnis, ihr Lieben, ist eingebettet in eine bestimmte Situation. Nämlich Jesus selber, der dieses Gleichnis vom Gastmahl erzählt, befindet sich gerade auf einem Gastmahl. Also er knüpft an eine Situation, in der er sich gerade befindet. Und bei diesem Gastmahl war er bei einem Obersten der Pharisäer, also bei einem Vornehmen. Und dort haben sich Gespräche entwickelt zwischen dem Gastgeber, zwischen Jesus und den anderen Gästen. Und unter anderem sagt dann Jesus zu dem Gastgeber, er sagt: Wenn du jemanden zum Essen einlädst, dann lade nicht ein deine Freunde, deine Verwandten, alle, die dir nahe stehen und die du gerne hast, sondern dann lade ein die Armen, die Krüppel, die Blinden und die Lahmen. Und du wirst gepriesen werden. Du sollst gepriesen werden, das ist so wie die Seligpreisungen, die 10 der Bibel, derselbe Begriff. Du sollst gepriesen werden, Gott wird dich preisen, wenn du diese Leute einlädst, denn von diesen Leuten kannst du nicht erwarten, dass sie dir vergelten, also dass sie sozusagen dann auch entsprechend eine Gegeneinladung aussprechen und du auch was davon hast. Und in diesem Zusammenhang meldet sich dann ein Gast zu Wort, das ist unmittelbar, steht alles unmittelbar vor dieser Geschichte hier, meldet sich ein Gast zu Wort und sagt ganz laut zu Jesus hin, gepriesen sei derjenige, der geladen ist zum Mahl im Reich Gottes. Also der eine Gast hebt nun die ganze Situation in eine neue Dimension, in eine zweite Ebene. Und er sagt, so wie dieses Gastmahl hier, ist das ja ein Bild für ein anderes Gastmahl, das ja auch in den Propheten angekündigt ist, am Ende der Zeiten, wenn der Messias wiederkommen wird, dann wird das so sein, wie wenn der Messias all die Seinen um sich versammelt und ein großes Gastmahl feiert, das Gastmahl im Reich Gottes, die Vereinigung derer, die an diesen Herrn ihr Leben gegeben haben, zusammen, das wird ein Fest werden. Und dieses Festmahl hier ist ein Gleichnis dafür. Und das greift Jesus auf, diese Aussage, selig ist der, der teilnehmen kann, und essen wird das Brot, essen wird im Gastmahl des Reiches Gottes. Und jetzt antwortet Jesus darauf, wir haben das hier im Vers 15, er aber sprach zu ihm, also Jesus antwortet es nun diesem einen, der das gesagt hat, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und diese Einleitung macht schon deutlich, worüber redet jetzt Jesus? Er redet jetzt in einem Vergleich über das große Gastmahl. Also über das Gastmahl im Reich Gottes, wie es im Vers 15 angegeben worden ist. Darüber redet er jetzt und jetzt müssen wir es mit diesen Ohren hören. Es geht also jetzt nicht um ein gewöhnliches Gastmahl, sondern es geht um das Gastmahl im Reich Gottes, wo Gott die Seinen um sich versammelt und mit ihnen Gemeinschaft hat und feiert. Das wird ausgedrückt mit dem großen Gastmahl und er sagt, er lud viele ein. Also das ist wirklich ein gewaltiges Mahl, das hier angesprochen wird. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn eingeladen zu diesem Gastmahl? Ich möchte es gleich hier deutlich machen, wenn Jesus so diese Vergleiche setzt, dann sagt er damit sehr deutlich, zu diesem Gastmahl, das er anbietet, muss man eingeladen werden. Man kann nicht eindringen selber. Das ist sehr wichtig, zum Reich Gottes wird man eingeladen. Kommen wir nochmal drauf. Und jetzt erzählt er und sagt, ein Mann macht ein großes Mahl und lud viele ein. Und dann baut Jesus dieses Gleichnis so auf, das ist ja etwas, was er sozusagen erfindet, diese Geschichte hier, aus dem Alltagsleben. Und er spricht hier drei Einladungen aus und teilt die Eingeladenen in drei Gruppen. Und es ist wichtig, dass wir eben auf der ersten Ebene verstehen, Jesus spricht hier zu Menschen des jüdischen Volkes und die zuhören, hören es mit jüdischen Ohren. Und damit hat es eine Bedeutungsebene, die in diese Richtung eine Aussage hat. Aber darüber hinaus ist natürlich die Botschaft, die mit diesem Gleichnis verbunden ist, nicht nur begrenzt auf das jüdische Volk, sondern hat eine übergreifende Aussage für alle Menschen und in dem Sinne natürlich auch für uns ganz besonders. Ihr Lieben, also die erste Einladung in Vers 17 lesen wir davon, und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. In Vers 16 haben wir gelesen, der Gastgeber hat zu einer ganz bestimmten Zeit, die hier nicht steht, schon Leute eingeladen. Also die Einladung, die jetzt der Knecht in Vers 17 ausspricht, er geht an Menschen, die schon eingeladen worden waren. Tage vorher, Wochen vorher, das steht nicht da. Und es ist jetzt, das ist orientalischer Brauch, damals ganz gewiss so gewesen, dass dann am Tage des Festmahls ein Knecht noch einmal direkt zu den geladenen Gästen hingegangen ist. Man muss sich das vorstellen, in einer Stadt, hier spielt sich alles in einem Dorf oder einer Stadt ab, da sind keine weiten Wege. Und da ist der Knecht noch einmal hingegangen und hat noch einmal alle eingeladen, die schon eingeladen waren, und zwar eben zu der Stunde, wo der Gastgeber alles vorbereitet hat. Zuerst wurde das Gastmahl vorbereitet und das hat ja gedauert, bis das alles fertig war. Und wie das fertig war, ist er zu den Leuten hin und sagt, jetzt ist die Zeit. Kommt, jetzt ist alles bereit. Ihr Lieben, dieser Satz da ganz am unten, kommt, denn schon ist alles bereit. Kommt, es ist alles bereit. Ihr Lieben, in diesem Satz kann man die ganze Botschaft des Evangeliums zusammenfassen. Wer verstehen will, was Evangelium heißt, der muss verstehen, dass Gott sagt, komm, es ist alles bereit für dich. Das ist Evangelium. Eine Einladung, das ist kein Geschäftsessen, das ist nicht eine Verhandlung, das ist eine Einladung zu sich und zu einem Gastmahl, zu enger, tiefer Gemeinschaft mit dem Gastgeber. Kommt, es ist alles bereit. Ihr Lieben, das ist das, was wir Menschen als Jünger Jesu vermitteln dürfen. Andere Menschen, komm, es ist alles bereit. Alles das, was für das Leben eines Menschen grundsätzlich, jetzt gehe ich in die zweite Ebene dieses Gleichnisses, von Gott her vorbereitet wird, es ist alles bereit für dein Leben, das, was du brauchst. Was brauchst du als erstes? Vollkommene Vergebung deiner Sünden. Es ist alles bereit. Es ist schon vollbracht. Das ist das größte Geschenk, das es einem Menschen überhaupt, was einem Menschen begegnen kann, wenn er es nur versteht. Es ist alles bereit. Vollkommene Vergebung. Du kannst die ganze Last deiner Sünde hinter dir lassen. Wenn du kommst, wird dir Vergebung angeboten. Wenn du kommst, wird dir angeboten, dass du freigesetzt wirst von den Dingen, die dich einengen, die dich binden, die dich knechten. Ganz egal, um was es sich handelt, auch wenn es sich um dämonische Dinge handelt, Freisetzung wird dir angeboten. Es wird dir angeboten, Heilung im weitesten Sinn des Wortes, alles, was in deinem Leben unheil ist. Wenn du diese Einladung annimmst, dann wird dir das angeboten und das ist ein Geschenk. Diese Einladung zu dem Gastmahl ist ein Geschenk. Das, was man dort empfängt, ist ein Geschenk. Dafür müssen sie nicht bezahlen. Die Leute, die dorthin kommen. Es ist dir angeboten. Komm, es ist alles bereit. Du findest, wenn du zu diesem Gastmahl kommst, zu diesem Jesus kommst, dass du eine ganz neue Qualität von Leben bekommst, im Sinne von, dass du weißt, warum du hier auf Erden bist. Dass du eine Berufung erlebst. Dass du weißt, wie sehr du von diesem Jesus auch für dein ganzes Leben in eine bestimmte Richtung geführt wirst, so wie er es für dich geplant hat. Und so weiter und so weiter. Kommt, es ist alles bereit. Wenn heute jemand da ist unter uns, der diese Botschaft vielleicht zum ersten Mal heute so richtig hört, für sich, komm, es ist alles bereit für dich. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du in diesem Gottesdienst diese Einladung annimmst. Und dass du das Jesus gegenüber sagst, ich bin bereit, ich komme. Nun, das Gleichnis nimmt eine unerwartete Wendung. Das, was man überhaupt nicht erwarten konnte im Normalbereich, Fall einer solchen Einladung passiert. Nächste Verse. Und sie fingen an, alle, ohne Ausnahme, sich zu entschuldigen. Ihr Lieben, man muss sich das ja jetzt im Gleichnis vorstellen, das ist ja aus dem Alltag, also Jesus verwendet ja immer Alltagsgeschehnisse, also so wie sie im normalen Leben passieren, und dann merkt man, das ist absolut unerhört, was da passiert. Es ist unverschämt. Der Gastgeber hat sich alle Mühe gemacht, und so ein Fest vorzubereiten im orientalischen Sinne, das bedeutet schon etwas. Er hat sich gefreut auf die Gäste. Er hat alles für sie sozusagen vorbereitet, um ihnen Freude zu bereiten, und alle von ihnen entschuldigen sich. Ihr Lieben, sie entschuldigen sich nicht 3 Tage vorher, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Nicht, weil ein Notfall eingetreten ist und sie können einfach nicht kommen. Überhaupt nicht, hat gar nichts mit dem zu tun. Man merkt an dem, wie sie sich entschuldigen, dass das ein klarer Affront ist mitten ins Gesicht des Gastgebers. Wie ein Schlag ins Gesicht. Es ist alles bereit, es steht schon alles am Tisch und sie sagen, nein, es geht nicht. Und wenn man dann noch dazu hört, warum sie nicht kommen, dann wird der Affront noch größer. Der eine sagt, ja, ich habe einen Acker gekauft. Und gerade jetzt am Abend, weil das handelt sich hier um ein Abendessen, am Abend hat man ja die Feste gefeiert, jetzt am Abend muss ich diesen Acker anschauen. Also jeder, der das liest, merkt ja sofort, dass da stimmt was nicht. Diesen Acker anschauen kann er am Vormittag, kann er am nächsten Tag, kann er irgendwann, aber nicht gerade zu den paar Stunden, wo nun dieses Gastmahl vorbereitet ist. Und das bedeutet, dass diese Entschuldigung deutlich macht, diese Einladung und der Einladende sind mir wurscht. Also ich sage es einmal ganz deutlich jetzt so. Sie sind mir nicht wichtig. Das ist aus der Kultur der damaligen Zeit, wenn ein Fest gefeiert wird, eingeladen wird, ist das wirklich ein Affront. Ja, das ist nicht so nebenbei, man ruft an und sagt, du, es geht mir nicht aus. Ja. Sondern das war wirklich ein Affront ins Gesicht. Und so hat Jesus das auch bewusst, weil Jesus... Wenn er erzählt, dann malt er Bilder, die sehr drastisch sind. Also das ist immer mit einer gewissen Überzeichnung, um irgendwas ganz besonders hervorzuleuchten in dieser Situation. Und der Nächste hat dieselbe Ausrede. Er hat also Ochsen gekauft, 5 Paar, also 10 Stück. Und jetzt, gerade jetzt, muss er sie ausprobieren, ja. Also normalerweise probiert man es zuerst aus und dann kauft man. Also es ist alles in allem wieder dieselbe Situation. Es ist hier eine Entschuldigung, die absolut unverständlich ist. Der Dritte sagt, ja, ich habe gerade geheiratet, ich bin gerade in den Hochzeitstagen, ich kann nicht kommen. Ist genauso ein unsinniges Sache, denn eine Hochzeit plant man nicht 2 Stunden vor der Hochzeit. Es war nicht, im Orient gab es nicht das, was wir bei uns so Blitzhochzeit, man geht schnell zum Standesamt und das ist sicher nicht der Fall gewesen. Eine Hochzeit der damaligen Zeit hat bedeutet eine unglaublich lange Vorbereitungszeit. Und also die wussten ganz genau, wann die Hochzeit ist, haben es wahrscheinlich auch genau dort angesetzt oder wenn, dann hätten sie schon viel vorher sagen können, du, das ist gerade ein Termin, wo ich heirate, das ist ja was anderes, ja. Aber so war es eben hier nicht. Und nun ist sozusagen der Gastgeber konfrontiert mit der Ablehnung dieser Leute und die Reaktion des Gastgebers ist wichtig. Dass wir sie wahrnehmen, aber auch, dass wir sie nicht missverstehen. Man muss immer bei Gleichnissen aufpassen, dass man sie nicht missversteht, ja? Was Jesus nicht sagen will oder was er schon sagen will. Also wichtig ist, dass zuerst einmal deutlich wird, für den Gastgeber, also Gott oder Jesus, ist diese Ablehnung nicht nur eine Enttäuschung. Er sagt, naja, es tut mir so leid, es ist so gut. wenn es halt so ist, dann musst du es halt machen, das, was du davor hast. Sondern er wird zornig. Ihr Lieben, es gibt viele Stellen in der Bibel, wo wir ein Gottesbild vor Augen gemalt wird, das gar nicht so ist, wie wir das gerne hätten. Der liebe Gott ist auch ein zorniger Gott. Und ich denke mir, dass das eine Botschaft ist, die wir auch verstehen müssen. Das heißt, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott sich uns zuwendet, wenn er seine Hand ausstreckt, wie auch immer man das jetzt beschreiben will, unsere Reaktion darauf hat Konsequenzen. Es ist nicht so, dass Gott sagt, na gut, macht dir nichts. Sondern da ist eine Haltung in Gott. Zornig heißt ja nicht eine Emotion, sondern das heißt, er widersteht uns. Das hat nichts jetzt mit aufwallendem Brausen und so weiter und Haare zu Berge stehen oder was weiß ich, sondern das ist eine Haltung, die gemeint ist, ja? Er widersteht auch den Menschen, die ihm widerstehen. Den Demütigen gibt er Gnade, aber denen, die hochmütig sind, widersteht er. Das ist da müssen wir nachdenken darüber. Wir können das nicht in Regeln fassen, ja, wann ist es so oder so oder so, wann würde Gott widerstehen oder nicht, aber es gibt es. Denkt an die Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Bei 5 war es geschlossen. Die Türe. Es war zu spät. Jesus sagt am Ende des Gleichnisses, von denen, die da eingeladen waren, wird keiner die Mahlzeit erhalten, also ins Reich Gottes kommen. Das ist ein Urteil. Also da ist, wie soll ich sagen, wir dürfen mit Gott wirklich nicht spielen. Und niemand darf mit ihm spielen. Das ist nicht das, dass wir damit Menschen drohen, aber wir müssen diese heilige Ehrfurcht auch in unserem Herzen tragen und auch entfalten und entwickeln gegenüber dem, wie Gott sein kann. Und nun geht das Gleichnis weiter. Und der Gastgeber sagt zu dem Knecht, geh jetzt hinaus auf die Straßen der Stadt, also immer noch innerhalb der Straßen. Und lade ein die Armen, die Krüppel, die Blinden, die Lahmen und führe sie herein zu diesem Gastmahl. Nun, warum sind die Armen, Krüppel, Lahmen und so weiter auf den Straßen? Sie sind deswegen auf den Straßen, weil sie nicht zu Hause ernährt werden, sondern sie werden auf die Straße gesandt, zu betteln. Dort findet man diese Leute, die sind auch ausgeschlossen, im Gewissen, die müssen sie auch ihre eigene Unterhalt sozusagen in irgendeiner Weise verdienen und sie können das nur durchbetteln und das tut man auf den Straßen und auf den Gassen und deswegen finden sie dort. Und übrigens, in dieser Gesellschaft, jetzt ist wieder die erste Bedeutungsebene, ist es so, dass in der religiösen Gemeinschaft des Volkes Israel, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden und so weiter, keinen Platz hatten. Sie wurden ausgeschlossen aus dem Leben der Synagoge. Man hat ja diese Armut und alles das auch in einer gewissen Weise als eine Strafe von Gott verstanden. Die haben nicht teilgehabt an dem gottesdienstlichen Leben des jüdischen Volkes. Also die Pharisäer, die Obersten, und die Angesehenen, das ist die erste Gruppe, ja, des Volkes Israel, die Eingeladenen sozusagen, die Priester und alle diese Leute, die haben denen hier keinen Raum gegeben. Und gerade spricht nun der Gastgeber zu dem Knecht, geh zu diesen und hol sie herein. Missverständnis, Doppelpunkt. Das heißt nicht, dass diese nur deswegen eingeladen wurden, weil die anderen abgesagt haben. Ich sag's noch einmal. Das ist nur im Gleichnis eine Fortentwicklung, ja, der ganzen Sache. Aber es heißt nicht so, naja, Gott hat ein paar Mal eingeladen und wenn die alle gekommen wären, wäre das Reich, wäre das Haus voll. Dann bleiben die anderen von vornherein draußen. Das ist nie gemeint. Das zeigt Jesus mit aller Deutlichkeit. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen zu den Gesunden. Die Kranken, zu den Kranken bin ich gekommen. Zu denen, die bedürftig sind, da bin ich gekommen, um sie hereinzuholen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und. Das ganze Leben Jesu spricht davon und bezeugt davon, wie er sich gerade zu denen hingewandt hat, die anderen ausgeschlossen haben. Und Jesus will mit diesem Gleichnis eben sagen, auch diese haben Platz im Reich Gottes. Es war von vornherein in dem Haus des Gastgebers Platz für diese Leute. Nicht nur deswegen, weil viele andere abgelehnt haben, wurde Platz. Nein, es war von vornherein Platz. Das, so müssen wir es verstehen. Sonst würden wir das ganze Verhalten Jesu über den Kopf schmeißen. Das heißt, Jesus will sagen mit dieser Geschichte, nicht, dass die Krüppel und Lahmen und so weiter, wofür sie immer auch symbolisch stehen mögen dann, dass die nur deswegen hereinkommen dürfen, weil die anderen nicht gekommen sind, sondern er will einen Gegensatz aufbauen. Das ist er sagt, schaut einmal auf diejenigen, von denen man es erwarten würde, dass sie kommen. Die Pharisäer, die Priester, die Schriftgelehrten, die Vornehmen in Israel, die Führungsschicht, von denen kommt niemand. Das ist jetzt nicht zahlenmäßig gemeint wieder, ja? Wenn es heißt, kein einziger kam, dann ist das nicht mit zahlenmäßig. Das heißt, da ist eine Gruppe, die vor Augen steht. Aus dieser Gruppe sind viele, 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 die ablehnen. Und diejenigen, die von den Straßen kommen, da hat kein einziger abgelehnt. Da steht nicht da, dass einer, sie sind scheinbar alle mitgekommen. Das heißt auch nicht, dass aus dieser Gruppe alle dann diese Einladung annehmen. Aber er sagt, da ist eine Erfahrung, die in diesem Gleichnis widerspiegelt. Viele, von denen man es nicht erwarten würde, sagen ab. Und viele, die gar nicht mehr damit rechnen, dass sie auch eingeladen sind, weil sie denken, sie sind unwürdig oder sie aus irgendwelchen anderen Gründen, die werden das annehmen. Und ihr Lieben, damit macht Jesus deutlich, alle sind eingeladen. Es ist nicht diese, und wenn diese nicht, dann die anderen. Und sie kommen. Und es heißt, das Haus ist noch nicht voll. Wiederum, kein Missverständnis. Es ist nicht deswegen nicht voll, weil zu wenig von dieser zweiten Gruppe kamen, sondern weil noch etwas reserviert war für eine dritte Gruppe, die auch noch eingeladen werden musste. Und wer sind das? Jesus schickt den Knecht noch einmal hinaus und sagt so, jetzt geht's hinaus, außerhalb der Stadt, außerhalb der Zäune und Grenzen der Stadt, auf die Landstraßen. Wer ist dort? Die Fremden und die Heiden. In der jüdischen sozusagen, bei den jüdischen Hörern war das ganz eindeutig, die da draußen, hinter den Zäunen, das sind nicht die Rauschgiftsüchtigen und so weiter, ja, in diesem Gleichnis, sondern das sind diejenigen, die zu den Heiden gehören, die nicht von vornherein zu dem Volk Gottes gehört haben. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Hörer, denn die verstehen sehr wohl, was Jesus meint. Jetzt meint er die Heiden, die da draußen. Und Jesus sagt, ja, genau die sind auch eingeladen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, vor allem für die religiösen Leute der damaligen Zeit, dass überhaupt die Krüppellahmen des eigenen Volkes eingeladen waren, also die sonst ausgeschlossen waren am Rande der Gesellschaft. Und jetzt kommen die Heiden auch noch. Und Jesus hat das ja sehr deutlich gemacht. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die eigenen Schafe, aber ich habe auch andere Schafe, die sind da draußen in einem anderen Stall. Die muss ich auch hereinführen. Unglaubliche Herausforderung. Ihr Lieben, was Jesus damit hier deutlich macht, sind zwei Dinge. Er sagt, es ist niemand, der je als Mensch geboren wurde oder wird, aus dem Reich Gottes von vornherein ausgeschlossen. Niemand. Zu welcher Geschichte er immer auch gehört, zu welchem Volk er immer auch gehört, ganz egal, es ist niemand ausgeschlossen. Das Zweite, was er sagen will, das Evangelium, und das ist jetzt wieder die erste Ebene, das Evangelium hat einen bestimmten geschichtlichen Verlauf. Zuerst den Juden, dann den Heiden. Das ist hier, hinter diesem Gleichnis auch. Zuerst sein Volk ist eingeladen. Er hat gesagt, ich bin gekommen zu den Schafen des Hauses Israel. Und nachdem das ihnen verkündigt wurde und die Reaktionen sehr unterschiedlich waren, egal, hat Jesus das Evangelium weitertragen lassen zu den Heiden. Nicht, weil es die Juden nicht angenommen haben zum Großteil, sondern weil es von vornherein geplant war. Also hier sind sehr feinsinnig sozusagen auch Dinge im Hintergrund, die wichtig sind. Das eine ist eben dieser geschichtliche Ablauf, zuerst den Juden, dann den Heiden, aber das ist nicht eine Wertung. Also nicht so, dass wenn alle Juden das Evangelium angenommen hätten, dann würde kein einziger Heide gerettet werden, weil dann wäre das Haus schon voll gewesen. Das steckt nicht in diesem Gleichnis. Gut, und jetzt gehen wir noch einmal zurück zu der ersten Gruppe, weil in der ersten Gruppe, die eingeladen waren, da wird nun etwas, das ist wie so herausgezoomt, jetzt ein bisschen genauer gezeigt, was Jesus eigentlich auch mit diesem Gleichnis sagen will. Und das ist jetzt nicht nur mehr bezogen auf die damalige Schicht, die Oberschicht, sondern das ist jetzt für jeden Eingeladenen wichtig. Zu welcher Schicht er auch immer gehört. Gibt es Gründe, warum Menschen nicht diese Einladung annehmen? Bei denen, die hier erwähnt werden, sind es eben diese Gründe, bei anderen sind es ganz andere Gründe. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was Jesus hier sagen möchte. Lass mich das jetzt zusammenfassen. Was Jesus hier sagen möchte, ist zunächst einmal, jeder braucht eine Einladung. Das sage ich noch einmal. Man kann nicht gewaltsam in den Himmel eindringen. Am Ende unseres Lebens können wir nicht vor Jesus hintreten und sagen, mach die Türe auf in dein Reich, ich bin da, du musst mich hineinlassen. Sondern jeder wird gerufen. Jeder wird gerufen. An jeden wird sozusagen der Ruf, ergeht der Ruf, und wir sind auch solche, an denen der Ruf gegangen ist, und die nun auch selber auch zu anderen diesen Ruf weitergeben lassen. Und was Jesus hier nun deutlich macht, ist, dass er, ich versuche das jetzt zu übertragen auf unsere Situation als eine allgemeine Botschaft für uns. Dann würde ich das so formulieren. Der Ruf, der von Jesus ausgeht, hat die allerhöchste Priorität im Leben, die es überhaupt gibt. Es gibt keinen Ruf, keine Einladung, die höherwertig ist, als alles andere in dieser Welt. Es geht um die Priorität im Leben. Und es geht darum, dass dieser Ruf, den Jesus ausspricht, komm, es ist alles bereit, komm. Dass das nicht eben ein Ruf ist, neben vielen anderen Rufen, die es gibt in unserem Leben, oder Angeboten, die uns irgendwie helfen sollen, unser Leben erfüllt werden zu lassen. Da ist nicht das Angebot Jesu eines unter vielen Angeboten, das man auswählen könnte, okay, bei dem kriege ich das und bei dem kriege ich das und bei dem und das nützt mir und so weiter. Nein, das ist hier, Jesus macht das eindeutig. Das ist das höchstwertige Angebot und es gibt nichts und niemanden, der mehr sozusagen in unsere Aufmerksamkeit erringen möchte als Jesus. Und das ist wichtig für Menschen, die diesen Ruf noch nie beantwortet haben. Wenn heute jemand da ist, der den Ruf nicht beantwortet hat, ist es wichtig, ist es der höchste Ruf in deinem Leben, wenn Jesus sagt, komm zu mir, ich lade dich ein. Das ist der höchste Ruf, den es gibt. Da geht es um alles oder nichts. Da geht es um die Frage, wer ist in meinem Leben die Nummer eins. Versteht ihr? Es ist nicht die Frage, ob der Herr X und der Herr Kunz und der Herr Y mich einladen und das wähle ich eben aus, sondern es ist Jesus. Und diese Priorität muss man hören. Das ist so wichtig, dass wir auch in dem Bewusstsein auch andere Leute zugehen und einladen, dass wir uns dessen bewusst sind. Es ist Herr, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der einlädt. Nicht komm und kriegst ein bisschen was für dein Leben, dass ein bisschen besser wird. Nein, das ist ein Ruf, wo Jesus sagt, ich möchte für dich der Wichtigste sein. Ich bin es, der einladet. Und wenn du kommst, das ist das Zweite, dass Jesus dann sagen möchte, ich versuche das zu interpretieren, jetzt auf unsere Situation, dass das, was er hier anbietet, der Gastgeber, unvergleichbar ist mit allem anderen, was es sonst in dieser Welt gibt, was uns angeboten würde. Das Gastmahl dieses Gastgebers ist 100-mal mehr wert als ein Ochse oder ein Acker und vielleicht sogar der Ehepartner. Ich sage das nicht abwertend, weil das ist ganz wichtig, den Ehepartner hochzuschätzen. Aber in der Priorität ist Jesus noch höher. Ist höher als der Ehepartner. Und wenn das Jesus so sagt, dann ist das keine Degradierung des anderen. Versteht ihr, das ist so wichtig, dass hier nicht deutlich wird, na, die Sache mit dem Acker, das ist ein Blödsinn, das ist unwichtig. Oder die Sache mit dem Ochsen und für das tägliche Leben und die Sache mit Heiraten, das sagt Jesus nicht. Es geht um eine Wertung. Zuerst er, dann die Ehefrau oder der Ehemann. Zuerst er, dann meine Geschäfte und meine Bedürfnisse. Zuerst er, das ist es. Weil wir bei ihm das bekommen, was uns die anderen Dinge nicht gewähren. Nämlich Erfüllung unseres Lebens. Im Vergleich dieser Dinge miteinander muss uns deutlich werden, wenn wir das an Anspruch nehmen, was er uns schenkt bei dieser Einladung, dann ist das 100-mal mehr wert, als wir jemals bekommen könnten, dadurch, dass wir unser Herz an diese Sache, an diese Sache, an diese Sache oder auch an bestimmte Menschen in diesem Leben hängen. Es geht um die Priorität. Das Dritte. Wenn jemand die Einladung annimmt, dann bedeutet das zugleich, dass er oftmals etwas anderes loslassen muss. Also Jesus, das ist sehr wichtig auch zu verstehen, so sehr das, was man bekommt, gratis ist, so sehr kostet es uns etwas, diese Einladung anzunehmen. Denn wir müssen anderes stehen lassen, anderes aufgeben. Sagen wir nicht nur auf, sagen wir nicht aufgeben, sondern eine andere Priorität geben, einen anderen Stellenwert geben. Das heißt nicht, dass wir nun sozusagen unsere Ehepartner verlassen und so weiter, hat gar nichts damit zu tun oder unseren Geschäften nicht nachgehen, sondern eine Wertung. Ihr Lieben, es ist interessant, es geht dann weiter, das brauchen wir jetzt nicht mehr aufschlagen. Oh ja, vielleicht die Verse 26 und 27. Es heißt dann nämlich dort, dass Jesus weitergegangen ist nach diesem Gastmahl. Und dann heißt es, wo Jesus sagt, plötzlich stehen bleibt und sagt, im Anschluss an das, was er gerade erzählt hat, das Gleichnis, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. So kann er nicht meine Einladung annehmen. Hoppla, das ist jetzt eine andere Sprache, ja. Aber das ist kein Gegensatz, sondern das ist sozusagen entscheidend wichtig, auch in der Vermittlung dessen, wie wir Jüngerschaft weitertragen und weitergeben. Es kostet dich etwas, wenn du die Einladung annimmst. Und das Wort hassen ist natürlich wiederum nicht gemeint im Sinne einer Emotion, dass also Hassgefühle aufkommen,
sondern man könnte es so übersetzen, wenn jemand zu mir kommt und seinen Vater und seine Mutter und so weiter lieber hätte als mich, mehr Autorität geben würde als mir, sagt Jesus, ja? Sie an die erste Stelle setzen würde und nicht mich, der kann nicht mein Jünger sein. Also was Jesus jetzt sagen will, ist nicht, dass wir Vater, Mutter, Freunde und so hassen, sondern dass wir die Prioritäten wieder richtig setzen. Er zuerst, dann kommen die Frau, der Mann, die Kinder und so weiter. Zuerst er, dann. Das ist gemeint. Das heißt, der lieber sein Herz mehr an diese Menschen oder an Dinge hängt, als an mich, der kann nicht mein Jünger sein. Ihr Lieben, das kostet uns etwas, ein Jünger Jesu zu sein. Und deswegen ist es wichtig, das auch immer wieder zu überprüfen, auch in unserem eigenen Leben, inwieweit nicht, nachdem wir Jesus ja schon längere Zeit an die erste Stelle gesetzt haben, auf den Thron unseres Lebens gegeben haben, ob nicht in der Zwischenzeit sich andere Dinge auf den Thron mitgeschlichen haben. Und dadurch gleichwertig sind. Jesus natürlich auch. Das ist keine Frage. Es gibt keinen Christen wirklichen, der nicht sagt, ich will Jesus nachfolgen. Aber die Frage ist, inwieweit es die oberste Priorität ist. Wenn es darauf ankommt, zu entscheiden, wie wir dann entscheiden. Und da gibt es jetzt viele Beispiele. Das ist, glaube ich, dass jeder das selber auch so sehen kann. Und Jesus geht dann noch weiter und sagt dann sogar, wer nicht sein Kreuz trägt, und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, sogar das eigene Ich, das ja auf dem Thron normalerweise sitzt, das muss durchkreuzt werden. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Wer nicht sagt, okay, ich trete von dem Thron herunter mit meinem Ich, und setze es an die Füße Jesu, der nun auf dem Thron sitzt. Damit ist mein Ich nicht ausgeschaltet. Überhaupt nicht. Ich bin immer noch ich. Ich kann immer noch entscheiden. Und ich werde auch entscheiden. Aber wenn ich am Fuße sitze, entscheide ich nach dem, der am Thron sitzt. Die Frage ist, tun wir das? Und das ist eben nicht nur eine Frage für Menschen, die noch nie Jesus die Einladung angenommen haben, auf den Thron zu kommen, zu dem Reich Gottes. Und das ist eine ständige Frage. Und darum ist es so wichtig. Und das Letzte, ihr Lieben, noch einmal. Jesus hat das so deutlich gesagt. Wer die Einladung bewusst, willentlich absagt, wird nicht am Reich Gottes teilhaben. Ihr könnt mich nicht fragen, wann ist jetzt so weit, dass jemand endgültig abgesagt? Ich weiß es nicht. Das weiß nur Gott allein. Aber er macht es einem deutlich. Er lässt niemanden ins Messer rennen. Unbewusst sozusagen, ja. Sondern wenn er anklopft und sagt, komm, es kann sein, dass er 20 Mal, 40 Mal, 50 Mal, aber es gibt ein Ende. Und das kann niemand, man muss nicht von dem ausgehen und sagen, ja, wie weit kann ich das ausloten? Wie weit kann ich gehen? Dann bleibe ich halt genau dort stehen vor der Grenze und gehe nicht hinüber, ja? Sondern das ist eine Sache, die zwischen dir und Jesus wichtig ist. Es gibt auch einen Widerstand, der von Jesus kommt. Aber es ist gar keine Frage, dass die Einladung so wunderbar, so mächtig, so deutlich kommt. Es hat ja auch bei der ersten Gruppe gab es ja zumindest einmal zwei Einladungen, einige Zeit vorher und dann noch einmal, wie das Fest mal bereitet war. Auf jeden Fall, ihr Lieben, es ist so entscheidend wichtig, was es heißt, Jünger Jesu zu sein, da muss es eindeutige Prioritäten geben. Und das hat Kosten. Jesus redet dann noch weiter. Wenn jemand ein Haus bauen will, dann muss er sich auch sozusagen über die Kosten des Hauses, es geht dann weiter, diese Rede hier. Also das Ganze ist ein Paket, das Jesus hier schnürt, wenn er von dieser Einladung spricht und von den Kosten der Einladung. Und darum, ihr Lieben, ist es so entscheidend, dass wir uns von dem beeindrucken lassen, wer diesen Ruf ausgibt und was er uns anbietet. Das lohnt alles. Amen. Herr Jesus,
Wir möchten dir einfach danken von ganzem Herzen, dass du ein einladender Herr bist. Und du ladest ein, weil du uns respektierst als Gegenüber. Du zwingst niemanden. Und durch deine Einladung möchtest du jedem von uns etwas schenken, was wir niemals verdient haben, was wir uns niemals selbst geben könnten. Herr, niemand kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Aber du kannst es. Du lädst uns ein. Und du bist bereit, unser Leben in die Hand zu nehmen, zu verändern, in eine Richtung zu führen, wie es zum Segen wird, für viele Menschen. Und wir danken dir. Herr, und ich möchte dich bitten, wenn es heute jemanden unter uns gibt, der spürt, dass er diese Einladung noch nicht eingenommen hat, dann schenk ihm jetzt ein offenes Herz. Schenk ihm ein offenes Herz, dass er jetzt in seinem Herzen einen ersten Schritt zu dir tut und sagt, ja, Herr, ich habe deine Einladung gehört, dass alles bereit ist. Ich komme. Ich gebe mein Leben dir. Ich setze dich auf den Thron meines Lebens. Und ich danke dir für alles, was du mir schenkst. Und ich möchte, dass du die Priorität in meinem Leben bist. Und Herr, ich bete auch für alle unter uns, die entdecken immer wieder, dass sich auf den Thron des Lebens andere Dinge geschlichen haben. Dass unser Herz nicht mehr ungeteilt bei dir ist, Herr Jesus, sondern dass unser Herz sich aufgeteilt hat. Ein bisschen du und ein bisschen die Welt und ein bisschen das und jenes. Herr, ich bete, dass du uns das ganz bewusst machst und auch hilfst, dass wir eine Entscheidung treffen. Wir machen ein paar Augenblicke Stille und jeder kann, wie er sich selber jetzt angesprochen weiß, in der Stille zu Jesus sprechen und reagieren. Wir müssen ihm keinen Roman erzählen, sondern einfach sagen, wie es uns jetzt geht. Und diese ausgestreckte Hand Jesu annehmen. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus. Amen.